Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Wenn etwas vor die Klammer gezogen wird, dann heißt das Achtung, Priorität. Hier geht es um etwas, das nicht nach hinten rutschen darf. Vor die Klammer ziehen, das Bild, das irgendwie stark an behördlichen Schriftverkehr erinnert. Das Bild hat der Bundeswirtschaftsminister benutzt für sein Vorhaben, eine Charta mit Vorrang für den Klimaschutz zu formulieren. Was konkret geplant ist, gleich mehr dazu. Was konkret geschieht, und da ist ernsthaft gemeinter Klimaschutz noch gar nicht wirksam geworden. MAN, Lkw- und Bushersteller will massiv Stellen kürzen. Bedroht sein könnten auch die Standorte in Plauen und in Wittlich. Gabriel Wirth dazu.
Der Stellenabbau ist nicht direkt Corona-bedingt. Die Pandemie hat die Lage von MAN zwar verschärft, aber schon vor dem Corona-Ausbruch hatte die damalige Geschäftsführung beschlossen, die VW-Tochter muss rentabler werden, um Mittel für Zukunftsinvestitionen zu haben. Die Rede war schon damals von einem Radikalumbau. So will der Lkw-Hersteller, der aktuell rote Zahlen schreibt, nun seine Kosten mit diesem Sparpaket um 1,8 Milliarden Euro senken. Die geplanten Stellenstreichungen fallen dabei deutlich stärker aus als bisher erwartet. Insgesamt stehen nun bis zu 9.500 Arbeitsplätze bei der VW-Tochter auf der Kippe. Das ist rund ein Viertel der Gesamtbelegschaft. Die meisten Beschäftigten hat das Unternehmen in Bayern, vor allem in Nürnberg und im Hauptwerk in Allach bei München. Wie viele der jetzt noch insgesamt 36.000 Mitarbeiter am Ende tatsächlich gehen müssen, ob es auch ohne betriebsbedingte Kündigungen geht und welche Standorte besonders betroffen sind, steht noch nicht fest. Der Vorstand hat schon mal im Vorfeld klargemacht, dass sowohl die Betriebe in Plauen und Wittlich als auch das Werk im österreichischen Steyr zur Disposition stehen. Nun sollen die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern beginnen. Der Konzernbetriebsrat hat bereits seinen Widerstand gegen diesen Plan angekündigt.
Gabriel Wirth war das. MAN. Zu mehr als 94% gehört der Lkw-Bauer dem VW-Konzern. Die Frage daher an die Berichterstatterin aus dem Frankfurter Börsensaal, an Claudia Wehrle. Was gab es an Reaktionen am VW-Kurs?
VW-Aktien mittlerweile deutlich im Minus. Stellenstreichen, sich neu ausrichten müssen, das betrifft momentan ja nicht nur die Lkw-Bauer, sondern die Autobranche insgesamt. VW setzt auf die Elektromobilität, vor allem mit Blick auf China, also mit Blick auf wichtige Kunden. Doch das Ruder herumreißen, Beschäftigte mit im Boot halten, alles keine leichte Aufgabe.
Gucken wir auf den nahenden Börsenwochenschluss. Gute Woche, schwaches Ende, ist das die Formel?
Es ist eine Woche mit Höhen und Tiefen. Zunächst sah es nach einem versöhnlichen Wochenausklang aus. Der DAX jetzt leicht im Minus bei 13.203 Punkten. Das Gezerre um den Brexit, die Aussichten, dass es vielleicht doch zu einem harten Auseinandergehen kommen könnte. Diese Aussichten sind halt nicht besonders rosig.
Über VW haben wir gesprochen, andere DAX-Werte, die auffällig waren. Bei Bayer gibt es Nachrichten zum Stand des Glyphosat-Konflikts.
Es gibt Fortschritte bei den Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat. Man steuert in den USA auf einen Kompromiss zu mit den US-Klägern. Details sollen in den kommenden Wochen dem US-Gericht zur vorläufigen Genehmigung vorgelegt werden. Diese Aussagen werden hier positiv gesehen, denn es geht um sehr, sehr viel Geld. Schon die Übernahme von Monsanto, also von dem amerikanischen Konzern, der das Mittel hergestellt hat. Diese Übernahme war sehr teuer. Ja, und für Überraschung hat gesorgt, dass der Vertrag für Konzernchef Werner Baumann verlängert worden ist. Die Aktien von Bayer heute 1% im Plus.
Unser Schwerpunktthema heute, der sehr starke Euro. Gestern bei der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank hatte auch die EZB-Chefin, hatte Christine Lagarde, gesagt, ihr bereitet der starke Euro Sorgen. Frau Wehrle, Sie haben den frischen Kurs und auch einen Experten, der über Risiken und Nebenwirkungen informieren könnte. Starker Euro, vielleicht ist das ja besonders in Corona-Zeiten ein Problem.
Ich fange mal mit dem Kurs an. Der Euro wird aktuell mit einem Dollar 18,52 gehandelt. Und der Experte, das ist Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der Deka Bank. Herr Carter, der Euro hat zuletzt zugelegt, deutlich zugelegt. Ja, das ist ja sowas wie ein Vertrauensbeweis in die wirtschaftliche Verfasstheit der Eurozone. Was sind denn die Gründe für diesen Aufschwung?
Nun, die Gründe liegen vor allen Dingen darin, dass über die Corona-Zeit der US-Dollar seinen Zinsvorteil verloren hat. Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen in dieser Zeit gesenkt. Die europäische Notenbank konnte das nicht mehr, weil wir eben schon sehr, sehr tief sind. Aber der Zins ist eben sehr wichtig für den Wechselkurs und das hat den Dollar abwerten lassen, nicht nur gegenüber dem Euro, auch gegenüber anderen Währungen. Beim Euro sind es etwa 10%.
Ein starker Euro verteuert Exporte. Deutschland ist abhängig von der Exportwirtschaft. Das vor dem Hintergrund, dass ja momentan viele Industriezweige und Branchen sehr, sehr zu kämpfen haben. Wie gefährlich ist diese Aufwertung?
Es ist gerade in der Zeit, wo die Industrie sich mühsam erholt, natürlich kein positives Faktor, kein positiver Faktor. Aber wir müssen im Hinterkopf behalten, dass die deutsche Wirtschaft exportiert zu 35-40% in den Euroraum. Da gibt es keine Wechselkursänderungen. Und vor dem Hintergrund muss man die Auswirkungen auf die Wirtschaft eigentlich in der Gesamtheit sehen. Es gibt auch einen Wechselkurs, der nicht nur zum Dollar geht, sondern zu allen Währungen und die Handelsanteile mit einbezieht, den sogenannten effektiven Wechselkurs. Und hier hat der Euro wesentlich weniger aufgewertet in den letzten 12 Monaten. Wie gesagt, zum US-Dollar sind es etwa 10%. Insgesamt zu allen Währungen sind es etwa 5%. Und damit mildern sich dann die Effekte auch für die deutsche Industrie ab, wenn sie außerhalb des Euro-Währungsgebietes exportieren möchte.
Ich möchte den Blick noch ein bisschen erweitern. Jetzt haben wir über Deutschland gesprochen. Es wird aber sehr, sehr viel Geld ausgegeben, um beispielsweise Länder wie Griechenland oder wie viele andere Länder in der Eurozone, um denen wirtschaftlich eine gute oder eine bessere Basis zu geben. Durch diesen Anstieg des Euro werden da viele Bemühungen von Seiten der Politiker nicht konterkariert?
Ja, das ist so. Wenn man eine Währungsunion bildet, macht man das aus politischen Gründen und nicht aus ökonomischen. Viele Währungen in Europa haben den Vorteil, dass gerade in solchen Phasen die einzelnen Regionen eben flexibel nach ihren Bedürfnissen über ihren Wechselkurs die Wettbewerbsfähigkeit einstellen. Das geht in der Währungsunion nicht mehr. Das wusste man aber, als man das eingegangen ist, dass man sich eines wesentlichen Instrumentes zur Ausgleich von unterschiedlichen Entwicklungen eben benimmt. Und dieser Ausgleich von unterschiedlichen Entwicklungen muss nun anders stattfinden, über die Arbeitsmärkte beispielsweise, am Ende auch über die Solidarität, über die wir jetzt ja schon eine ganze Weile reden, auf staatlicher Ebene.
Der Aufschwung des Euro, der EZB-Chefin Christine Lagarde macht das Sorge oder sie beobachtet das mit Sorge, hält aber die Füße erst einmal still. Ihrer Meinung nach die richtige Strategie?
Bei der Europäischen Zentralbank ist es nicht so sehr die Auswirkung auf die Konjunktur, sondern mehr auf die Inflationsrate. Also 1% höherer effektiver Wechselkurs gegenüber allen anderen Ländern kostet dann bei der Inflation in Europa etwa 0,1 Prozentpunkte. Und die Inflation ist ja schon sehr niedrig und die EZB möchte sie ja nach oben bringen. Und da ist natürlich der Euro gefährlich. Sie kann das allerdings nicht offen ins Feld führen, nicht offen darüber diskutieren, weil Währungen sind sehr defizil. Die EZB hat einmal nur das Ziel, die Preise anzusteuern. Und sie muss aufpassen, dass sie nicht in Währungsauseinandersetzungen mit anderen Ländern gerät, dass sie also in den Ruch kommt, die eigene Währung herunterzureden. Das kann sehr schnell in die Richtung eines Währungskriegs gehen. Und davon, und das weiß jede Notenbank, hat keiner was.
Kurz zum Schluss noch. Der US-Dollar ist seit vielen Jahren die Leitwährung in der Welt, die wichtigste Währung in der Welt. Hat denn der Euro das Potenzial, den US-Dollar von diesem Thron zu stürzen?
Der US-Dollar ist so dominant, dass der Thron sehr, sehr hoch ist. Er wird sicherlich angegriffen, nicht nur durch den Euro, sondern perspektivisch auch durch die chinesische Währung. Aber man kann, glaube ich, feststellen, dass der Weg zu einem gleichberechtigten Währungspaar oder Währungstrippel auf dieser Welt sehr, sehr weit ist. Ja, die Bedeutung des US-Dollars für das Weltwährungssystem nimmt ab, aber nur sehr langsam. Und das hat nichts mit den Wechselkursschwankungen zu tun, die sich auch schnell wieder umkehren, sondern das sind ganz langfristige Trends von Geld- und Finanzpolitik, von Bedeutung der Wirtschaft und von geopolitischen Themen.
Sagt Ulrich Carter, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Ja, danke an ihn auch von dieser Stelle. Anleihen und der Goldpreis, Frau Werle, als letzte Daten, um das Bild komplett zu machen.
Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,48% und die Feinunze Gold wird aktuell mit 1.946,67 Dollar gehandelt.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, bislang nicht als schnellster Vorreiter für den Klimaschutz aufgefallen, hat für einen, so nannte er das, großen gesellschaftlichen Kompromiss für den Klimaschutz geworben. Begriffe wie Carter für den Klimaschutz hat er gewählt. Theo Gers hat ihm zugehört. Herr Gers, was der Bundeswirtschaftsminister vorhat, was genau soll passieren?
Frau Becker, das ist nicht mehr und nicht weniger als ein kompletter Kurswechsel des Wirtschaftsministers, den wir heute Vormittag hier in Berlin erlebt haben. Viele haben sich hier auch die Ohren gerieben, denn sie sagten es, das Wirtschaftsministerium und auch Peter Altmaier waren bislang nicht unbedingt Vorreiter beim Klimaschutz. Es überwogen immer die Warnungen, man dürfe nicht zu viel machen, die Wirtschaft nicht überfordern, das dürfe nicht zu teuer werden und die Unternehmen im globalen Wettbewerb benachteiligen. Sowas war man gewohnt. Jetzt klingt das, Frau Becker, ganz anders.
Ich bin der Auffassung, dass wir Klimaschutz als die zentrale und vorrangige Herausforderung unserer Generation begreifen und auch entsprechend handeln müssen.
Ja, also das soll mehr sein als ein Lippenbekenntnis. Und zentrales Element bei Peter Altmaier ist der Vorschlag für eine Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. So soll das Ding heißen. Sie soll noch vor der Bundestagswahl vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Klimaschutzgruppen können mitmachen. Und Altmaier spricht von einem historischen Kompromiss von Klimaschutz und Wirtschaft, wenn es dazu käme. Denn die Charta wäre ein verbindliches Dokument für unser Land, Frau Becker. Sie soll so angelegt sein, dass das Notwendige, also der Klimaschutz, außer Streit gestellt wird, dass nicht jeder Regierungswechsel wieder zu einem Kurswechsel führt, dass Verzögerungen kommen oder dass eine Regierung gar das Ruder ganz rumreißt und wieder wertvolle Zeit verloren geht. Das schwebt Peter Altmaier vor.
Es würde also der ja jetzt noch herrschende Gegensatz zwischen Wirtschaft versus Klimaschutz aufgelöst. Herr Gers, was genau schwebt denn Altmaier neben der Charta vor und wie betrifft das die Wirtschaft?
Nun, Altmaier will marktwirtschaftlich vorgehen, aber nicht nur. Deutschland will ja klimaneutral werden bis 2050. Um das Ziel nicht zu reißen, soll es jetzt jedes Jahr ein CO2-Minderungsziel geben für Deutschland von 2022 an bis 2050, damit jeder weiß, was auf ihn zukommt und es am Ende nicht so eine Lawine gibt, nach dem Motto, jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Marktwirtschaftliche Instrumente, da muss und will Altmaier an den europäischen Emissionshandel ran und wahrscheinlich auch an den CO2-Preis, den es ja ab nächstem Jahr hier in Deutschland geben wird. Wir erinnern uns, die berühmt-berüchtigten 25 Euro pro Tonne CO2. Das sind Instrumente, aber es muss viel mehr passieren und da hat Peter Altmaier auch noch etliche Vorschläge, wenn ich die kurz anfügen darf. Er will, was die Wirtschaft interessant ist, er will die EEG-Umlage senken und schrittweise stabilisieren. Er will jedes Jahr dafür sorgen, dass ein bestimmter konkreter Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts für Klimaschutz reserviert wird, so wie wir das zum Beispiel bei den Forschungsausgaben schon kennen. Er will ferner dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen, die umweltfreundlich produzieren, im globalen Wettbewerb einen Ausgleich erhalten. Also wenn deutsche Produkte grüner hergestellt werden, teurer werden, dann soll das durch eine Grenzausgleichsabgabe abgemildert werden. Und ihm schwebt zum Beispiel auch vor ein neues Label, so nach dem Motto Green Products Made in Germany, also Green Cars Made in Germany oder Green Steel Made in Germany. Das sind so Projekte, die in den Wirtschaftsminister vorschweben.
Theo Gers war das aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Bei einem toten Wildschwein in Brandenburg ist die afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Ungefährlich, für den Menschen aber höchst ansteckend in Schweinepopulationen, egal ob Wild- oder Hausschwein. Eine sehr schnelle Marktreaktion gab es bereits. Der Preis für Schweinepreis ist heute direkt um 14% auf 1,27 Euro pro Kilogramm gesunken. Für die Branche ist das höchst alarmierend. Wie funktioniert dieser Markt für Schweinefleisch? Wie hoch ist die Exportabhängigkeit? Darüber möchte ich mit Jule Reimer aus der Umweltredaktion sprechen. Frau Reimer, China vor allem spielte eine große Rolle. Warum?
Naja, in China war die afrikanische Schweinepest schon im August 2018 ausgebrochen worden. Viele Schweine mussten gekeult werden und da war die Knappheit so groß, dass Ende 2019 dort die Schweinefleischimporte in Höhe schossen. Deutschland hat zwischen Januar und April 2020 fast 160.000 Tonnen dorthin exportiert. Das war ungefähr doppelt so viel wie im gleichen Vorjahreszeitraum und zu Traumpreisen. Und ja, jetzt während Corona hat sich halt insgesamt dieser Markt fest da als Absatzmarkt etabliert bei gleichzeitigem Rückgang der deutschen Exporte in andere EU-Staaten. Jetzt gilt aber Deutschland nicht mehr als ASP-frei. Und da sagen die Lieferverträge eigentlich mit China ganz klar, es gibt ein Importverbot. Ein solches hat Südkorea gestern bereits verhängt und mit China verhandelt die Bundesregierung noch.
Für wen unter den Schweinefleischproduzenten ist denn dieses China-Geschäft besonders wichtig?
Ja, besonders wichtig würde ich mal tippen, ohne genaue Zahlen zu kennen, ist das auf jeden Fall für den Schlacht- und Fleischkonzern Tönnies. Man kann sagen, alle großen Fleischverarbeiter, aber Tönnies insbesondere. Und das Problem ist eben, wenn Tönnies nicht mehr exportieren darf und das Fleisch jetzt hier auf diesem Markt landet, dann kann man davon ausgehen, dass die Preise eben noch deutlich mehr den Bach hinuntergehen. Im Augenblick ist der Export wohl auch ohne offizielles Verbot zum Erliegen gekommen, war vom Verband Deutschen Fleischwirtschaft zu hören, weil die Veterinäre wohl gar keine tierärztlichen Zertifikate mehr ausstellen dürfen.
Es wird ja oft gesagt, dass nach China vor allem Schweineteile gehen, Rüssel zum Beispiel. Also Schweinebestandteile, Schweineteile, die die Deutschen nicht essen. Das wird als Argument genommen, zum Beispiel gegen Forderungen, dass es sowieso sinnvoll sei, den Tierbestand zu senken aus Gründen des Tierwohls und auch um weniger Gülle auszubringen. Stimmt dieses Argument?
Also die Exportzahlen für 2018 und 2019 bestätigen das so nicht. Da ist der Anteil dieser Schlachtnebenprodukte, wie zum Beispiel das Ringelschwänzchen, macht ungefähr die Hälfte aus. Und der Anteil an gekühltem und gefrorenem Muskelfleisch ist stetig gewachsen. Das ist schon mehr als diese Nebenprodukte.
Jule Reimer war das aus der Umweltredaktion. Vielen Dank. Zum Firmenporträt, wie freitags stets. In Vor-Corona-Zeiten waren es simple Plexiglasscheiben. In Corona-Zeiten werden diese zu Hygieneschutzwänden. Dem Bremer Glasbetrieb von Christoph Lenderoth hat diese unerwartete Wandlung des Plexiglases zu einem völlig neuen Geschäftsfeld verholfen. Felicitas Böselager hat den Betrieb besucht.
Christoph Lenderoth steht vor einem großen, schweren Glaszuschneidetisch in einer Werkshalle seiner Glaserei. Ein Azubi legt einzelne Glasteile für ein Muster in einem Fenster zusammen. Hier entsteht alles Mögliche.
Für Notverglasung, für Schaufensterverglasung, alles was einschalig ist, genau, kein Isolierglas.
Und seit ein paar Monaten auch ein ganz neues Produkt.
So steht sie normalerweise, die Hygieneschutzwand, und schützt den Gegenüber vor allen möglichen Husten-, Nies- und Tröpfcheninfektionen.
Lenderoth steckt eine circa 1 Meter breite Glaswand auf 2 Holzsockel im Büro am Empfang seiner Firma im Bremer Osten. Über 700 dieser Hygieneschutzwände hat er in den vergangenen Monaten verkauft. Die Idee dazu kam ihm und seinen Mitarbeitern kurz nach dem sogenannten Lockdown.
Wir haben uns dann hier zusammengesetzt und uns überlegt, was wir Sinnhaftes machen können, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Die große Mangelware waren zu dem Zeitpunkt Masken, medizinisches Desinfektionsmittel. Das können wir als Handwerksbetrieb nicht liefern. Wir haben uns überlegt, dass wir zum Schutz der Personen Glastrennwände aufbauen wollen.
Gleichzeitig brach der Umsatz bei der Servicegesellschaft des Betriebs ein. Geschäfte waren geschlossen, mussten zum Beispiel ihre Schiebetüren nicht warten lassen. Und kaum jemand bestellte in dieser Zeit Fenster, neue Glastüren für die Dusche oder Glaswände. Nicht, weil die Menschen kein Geld mehr ausgeben wollten, sagt Lenderoth, sondern
in der Privatkundschaft war erstmal die Angst vorhanden, überhaupt fremde Personen in das Haus zu lassen, sodass wir dort Auftragsverschiebungen erlebt haben und teilweise auch Stornierungen verbuchen mussten.
Im Vergleich zum Jahr davor brach der Umsatz im Frühjahr um mehr als 25% ein, sagt Lenderoth. Trotzdem sei seine Firma gut durch die Krise gekommen. Seine Mitarbeiter waren nur einen Monat in Kurzarbeit. Nicht zuletzt wegen der Hygieneschutzwände, deren Verkauf einige Löcher stopfen konnte. Wie warme Brötchen habe er sie verkauft. Mehr Umsatz habe der Betrieb dadurch zwar nicht gemacht.
Aber wir sind durch die Werbung, die wir geschaltet haben, sowohl in der Zeitung wie auch auf Plakatwänden in der Stadt, sind doch viele Kunden und auch potenzielle Kunden auf uns aufmerksam geworden.
Zwar hat der große Run auf die Schutzwände jetzt etwas abgenommen, aber Lenderoth glaubt, dass viele Arztpraxen, Behörden oder Kosmetikstudios noch provisorische Lösungen benutzen und dann später seine Glaswände bestellen werden. Die einfachste Variante kostet 170 Euro. Insgesamt habe die Pandemie in seiner Firma zu mehr Innovation geführt.
Wir nutzen auch diese Zeit, in der in bestimmten Bereichen weniger zu tun ist, auch in den kaufmännischen Abteilungen, um dort wirklich im Bereich Controlling, im Bereich Buchhaltung das Thema der Digitalisierung voranzubringen.
Stopp, bitte warten. In einer kleineren Halle steht mitten im Raum eine Schiebetür aus Glas, leuchtet rot und spricht. Ein weiteres Produkt, das der Betrieb ohne Corona nicht entwickelt hätte.
Sie kennen das ja von Supermärkten, von Apotheken, von allen möglichen, wo eine automatische Schiebetür ist. Und welche Lösungen gab es in der Vergangenheit? Da gab es abgezählte Einkaufskörbe oder Bälle oder andere Lösungen, weil der Zutritt begrenzt sein sollte. Nur eine bestimmte Anzahl pro Quadratmeter Verkaufsfläche.
Damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Laden sind und so das Infektionsrisiko steigt. Diese Tür hat einen Sensor und einen Zähler. An einem kleinen Kasten am Türrahmen kann man eingeben, wie viele Menschen gleichzeitig im Laden sein dürfen. Die Tür zählt dann, wer rein und raus geht. Wenn der Laden voll ist, geht sie von außen nicht mehr auf, leuchtet rot und spricht.
Stopp, bitte warten.
Diese Idee ist gerade erst marktreif geworden. Lenderoth hofft, mit ihr genauso erfolgreich zu sein wie mit den Hygieneschutzwänden. Sein Betrieb hat die Krise als Chance genutzt, auch wenn sich das Unternehmen dadurch etwas verändert hat.
Felicitas Böselager war das mit dem Firmenporträt. Und zur Presseschau kommentiert werden vor allem die Ratssitzung der EZB und die aktuelle Steuerschätzung.
Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Die Steuereinnahmen werden im laufenden Jahr wohl um mehr als 80 Milliarden Euro niedriger ausfallen als im Vorjahr. Und erst im übernächsten Jahr rechnen die Steuerschätzer wieder mit Einnahmen auf Vorkrisenniveau. Diese Zahlen zeigen, Deutschlands Wirtschaft, Unternehmen ebenso wie Beschäftigte, haben noch eine lange Durststrecke vor sich. Es bleibt deshalb oberstes Gebot, Wachstumsimpulse zu setzen. Denn nur wenn der Wirtschaftsmotor wieder auf Touren kommt, werden die Steuerquellen wieder sprudeln. Höhere Belastungen könnten derzeit weder die Bürger noch die Unternehmen verkraften, notiert der Tagesspiegel aus Berlin. Deshalb bleibt am Ende nur das, was in Deutschland in den letzten Jahren als No-Go galt, neue Schulden. Zumal die Verfassung die durchaus zulässt. Deshalb ist der Finanzminister gut beraten, die Schuldenbremse wie schon in diesem auch im nächsten Jahr auszusetzen. Erst wenn die Wirtschaft wieder läuft, sollte die Bundesregierung wieder ans Sparen denken. Die Europäische Zentralbank hat vorerst keine weiteren Hilfen für die Wirtschaft in der Eurozone beschlossen. Damit hätten sich EZB-Präsidentin Lagarde und der Rat vor allem Zeit erkauft, meint die Börsenzeitung. Zeit zu entscheiden, ob und wenn ja wie sie ihre bereits ultra-expansive Geldpolitik weiter lockern. In der aktuellen Lage war das Beste, was sie tun konnten. Aktionismus ist jetzt genauso fehl am Platz wie Alarmismus. Mehr Zeit tut Not, um zu analysieren, wie es wirklich um die Euro-Wirtschaft bestellt ist. Mehr Zeit ist auch nötig mit Blick auf den Strategieschwenk der US-Notenbank in Richtung eines durchschnittlichen Inflationsziels. Mit dem Stand der Bauarbeiten an der Tesla-Fabrik in Brandenburg beschäftigt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Allen Unkenrufen zum Trotz sieht es ganz danach aus, als ob sie tatsächlich schon im kommenden Sommer ihren Betrieb aufnehmen kann. Einen maßgeblichen Anteil daran hat die Brandenburger Landesregierung, die beweisen will, dass die deutsche Bürokratie besser ist als ihr Ruf. So lobenswert diese Entschlossenheit ist, die Verantwortlichen müssen aufpassen, dass sie mit ihrem Fokus auf die Wünsche von Tesla die Bürger nicht aus dem Blick verlieren.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten, wie immer an dieser Stelle Deutschland heute. Heute dann mit Peter Sawicki am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.